Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Liebe Gemeinde, morgen, liebe Kirche oder für alle Englischfans, liebe Church, so sagt man ja heute. Ich habe gedacht, es ist immer wieder unglaublich, diese Nachricht. Wir alle sind der Leib Christi, der Körper von Christus, the body of Christ. Und das ist unglaublich. Gott benutzt uns als Gemeinde hier vor Ort, aber auch natürlich weltweit, um sein Reich zu bauen. Gott hat selber mit Jesus Christus das Fundament gelegt, ein Fundament der Gnade, der Rettung. Und wir dürfen auf diesem Fundament der Gnade aufbauen. Er sendet uns, jeden von uns, in diese Welt. Und heute Morgen kommen wir zum Gottesdienst zusammen und es ist hoffentlich wie eine Tankstelle für die neue Woche. Der Pfarrer Klaus Eickhoff hat mal gesagt, ein Gottesdienst ist die Sammlung zur Sendung. Wir kommen zusammen, wir beten Gott an, wir leisten Fürbitte, wir hören auf sein Wort, wir begegnen uns als Geschwister untereinander, wir sammeln uns und gehen dann in die neue Woche, 7 Tage. Glaube am Montag, in den Alltag, Salz und Licht in einer dunklen Welt. Und heute Morgen berufen wir jemanden, der sogar seine ganze Arbeitszeit in diese Sendung stecken darf und kann, lieber Mike. Er wird von uns als Gemeinschaft bezahlt, damit er mindestens mal 40 Stunden in der Woche Arbeitszeit in unsere Gemeinde und in dem Fall in den Nachwuchs steckt. Wir stellen jemanden frei mit unserem Geld und ich bin ja auch einer davon, der freigestellt wird und gleichzeitig Geld gibt, dass jemand arbeiten kann. Wir berufen heute offiziell Mike Leppert zum neuen Jugendreferenten und mit ihm auch Heather. Richtig? Ja, ich habe es geschafft. Ja, Heather, jetzt war es wieder falsch. Leppert. Mike ist hier angestellt und Heather wird ehrenamtlich mitarbeiten. Und bald seid ihr sogar zu dritt. Ja, ihr habt es vielleicht gesehen, so ganz leicht, sieht man schon, ja. Cool, ich verrate auch nichts Neues, deswegen darf ich das sagen. Lieber Mike, lieber Heather, herzlich willkommen in der EFG Wiedenest nochmal ganz offiziell. Ich möchte heute Morgen in uns allen, aber besonders in euch, ein Poster aufhängen, versuchen, ein Poster aufzuhängen, und zwar ein Poster in unserem Inneren, ein innerliches Poster. Viele Teenager und Jugendliche haben Poster in ihren Zimmern. So war das zumindest in meiner Zeit. Ist das heute auch noch so? Habt ihr als Teenager oder als Eltern, könnt ihr das auch beurteilen, irgendwelche komischen Poster im Zimmer? Ist das noch so? Nee, ist nicht mehr so. Ne? Bei uns war das ganz wichtig, Poster aus der Bravo, die ich als Christ natürlich nie gelesen habe. Ich hatte aber auch ein Poster im Zimmer hängen, und zwar von Jerusalem. Das war eine christliche Hardrock-Band damals. Und die hing in meinem Zimmer. Und man hat dann immer gesagt, ja, man hängt da seine Stars und seine Idole ins Zimmer. Und manche taugen nix. Und das war auch so. Manche Stars und Idole taugen nix. Aber manche waren auch gut. Wie zum Beispiel diese christliche Hardrock-Band. Die war ganz gut. Und ich würde gerne heute Morgen in dir, Mike, ganz besonders, weil du anfängst, aber auch in uns allen, ein Poster aufhängen von einem Idol, von einem Vorbild aus dem Alten Testament, und zwar von einer Person, und die heißt Nehemia. Ein innerliches Poster von Nehemia. Nehemia hat groß gebaut auf dem Fundament, was schon gelegt war. Und zwar eine Stadtmauer, die Stadtmauer von Jerusalem. Das berichtet uns das Alte Testament. Und leider gibt es kein vernünftiges Poster. Ich habe mal im Internet geguckt und wenn wir mal die erste Folie haben können, mein Poster von Nehemia, das sieht so aus. Ne? So ein Typ, der auf der Mauer steht mit dem Schwert. Und dann, es fehlt noch die Kelle, weil der war ja auch Maurer. Der hat ja eine Mauer gebaut, die Stadtmauer. Und der baut eine Mauer, die Stadtmauer auf. Eigentlich baut er die ganze Stadt auf. Und vielleicht schaffen wir es uns, diese Person als Vorbild zu nehmen. Nehemia lebte und wirkte um 440 vor Christus. Sein Name bedeutet, der Herr hat getröstet. Und das ist auch das, was er erlebt. Er erlebt, er darf aus der Gefangenschaft wieder in sein Land zurück und alles wieder aufbauen. Was ein Trost. Er lebt in Persien. Er ist schon in der Gefangenschaft geboren worden. Jerusalem wurde im Jahr 587 vor Christus besiegt von den Babyloniern. Und die wurden dann wieder von den Persern besiegt. Und schließlich sind die ganzen Juden, die damals verschleppt wurden aus Jerusalem, in der Gefangenschaft dem neuen Reich zugeordnet. Er ist also dort aufgewachsen. Er hat das persönlich nicht miterlebt, den Krieg, sondern er ist schon in der Gefangenschaft aufgewachsen. Er war Ausländer, logischerweise, am persischen Hof angestellt, und zwar als Mundschenk. Was ist ein Mundschenk? Ein Mundschenk ist sozusagen der Chef de Cuisine, wie würde man vielleicht heute sagen, der Chef über die komplette Hoftafel des Königs. Damals waren ja Giftmorde in, man hat irgendwo was reingeschüttet, und deswegen hatte der Mundschenk eine super Vertrauensstellung. Weil der musste darauf achten, dass das Essen erstmal top war und dass der König nicht vergiftet wurde. Und damit war das eine ganz hohe Vertrauensstellung und auch eine Stellung, wo man ganz nah an den König rankam, weil man ja immer um ihn rum war, weil essen muss man ja dreimal oder mehrmals täglich. Nehemia muss also, obwohl er Jude war, eine Person gewesen sein von einer äußersten Integrität. Er muss also richtig verlässlich gewesen sein, und der König, der ihm diente, hieß Artaxerxes. Artaxerxes war den Juden gegenüber freundlich gesinnt. Er hat Esra, wir haben das im Buch im Alten Testament, zurückgeschickt. Die Juden dürften den Tempeldienst wieder aufzunehmen, und unsere Geschichte heute spielt in der persischen Winterresidenz in der Burg Susa, die im heutigen Irak liegt oder lag. Schauen wir uns den Text an, Nehemia 1 und 2, und ich möchte drei Punkte heute Morgen deutlich machen, die für uns alle wichtig sind, aber heute Morgen natürlich ganz besonders, Mike, für dich. Für dich habe ich die Predigt konzipiert, aber ich predige natürlich für uns alle, einschließlich mir. Ich wünsche mir, dass du dir Nehemia als Vorbild nimmst für deine Aufgabe in unserer Gemeinde. Mein erster Punkt lautet: sei betroffen und zeig es. Sei betroffen und zeig es. Wir Deutschen, wir stehen ja nicht so auf Gefühle, offiziell zumindest. Und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war im ersten Gottesdienst vor 2 Wochen. Da habe ich moderiert und ich war hier vorne voll betroffen. Ich hatte ein paar Gedanken zum Volkstrauertag vorbereitet und die haben mich dann beim Vorlesen erst so richtig ergriffen. Boah, war mir das peinlich. Ja, ich habe sozusagen vorne auf der Bühne emotional die Fassung verloren, die Kontrolle verloren, unverhofft. Und ich weiß, dass es eigentlich nicht schlimm ist. Hier wird schon gesagt, nach dem Gottesdienst kamen auch ein paar Leute auf mich zu und haben gesagt, boah, authentisch, echt und so weiter. Aber so ganz grundsätzlich will ein Veit Glasberg natürlich nicht heulen beim Moderieren. Es geht ja gar nicht. Ja, ich bin Mann, ich bin erwachsen, ich bin stark. Aber wenn ich ja von einer Sache so richtig getroffen werde, dann bin ich betroffen. Und das ist das, was Nehemia erlebt. Um betroffen zu sein, um getroffen zu werden, muss man ja auch offen sein. Man muss sein Schutzschild runtergefahren haben. Nehemia geht es eher nicht. Wir gucken uns erstmal Nehemia 1, 1 bis 4 an. Ich habe ja hier so ein Teil. Ha. Klappt aber nicht. Da muss ich anmachen. Da haben wir es. Wir lesen mal. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja. Im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes im Monat Kislev war ich in der königlichen Residenz Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind durch Feuer zerstört. Und jetzt wird er getroffen. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Nehemia wird getroffen und ist betroffen. Ihn lässt der Zustand seiner Heimatstadt, des Volkes Gottes, nicht kalt. Er muss sich hinsetzen, er verliert die Fassung, er weint, er trauert. Und wisst ihr was? Ich habe mir gedacht, ich wünsche uns allen als Gemeinde diese Betroffenheit. Der Zustand, der geistliche Zustand unseres Landes, der ist nicht gut. Der darf uns nicht kalt lassen. Viel zu viele Menschen in Wiedenest, in Bergneustadt, in Oberberg, in NRW, in Deutschland und Europa kennen Jesus gar nicht. Sie leben am Ziel des Lebens vorbei. Sie haben keinen Kontakt mehr zum Schöpfer und Retter. Das ist doch eine Notsituation. Wie kann man denn jetzt die Not wenden? Macht dich das betroffen? Lässt du dich treffen von dieser Tatsache? Und ich selber habe mich schon dabei ertappt und habe gedacht, naja, hier im Dörrspital, da hat Gott ja ganz gute Arbeit geleistet. Hier sind ja so viele Christen. Haben wir nicht schon die Sättigung erreicht? Ist doch Quatsch. Es gibt doch noch so viele Menschen, auch in unserem Tal, die Jesus nicht kennen. Wir haben hier keine Sättigung erreicht und deswegen machen wir weiter. Wir laden Menschen wöchentlich in unsere Veranstaltung ein. Wir planen im Februar ein Foto-Event mit dem Motto Gottes geliebte Menschen. Gott liebt die Menschen. Er hat seinen Sohn gesandt. Er will ihnen die Schuld vergeben. Und wir haben auch geplant, direkt vor dem Foto-Event einen Gebets- und Fastentag auszurufen. Als Gemeinde. Ich habe sowas selten gemacht. Und ich weiß noch nicht, wie es wird. Aber die Frage ist, macht ihr mit? An dem Samstag davor erkennen wir den schlechten geistlichen Zustand unseres Landes oder erkennen wir das gar nicht mehr, weil wir uns um die Weihnachtsgeschenke kümmern müssen, weil der nächste Film im Fernsehen kommt, weil wir noch das neueste YouTube-Video gucken müssen und unbedingt noch das Computerspiel spielen müssen. Mike, ich habe gedacht, dein Vorgänger Basti Göpfert überlässt dir zum Glück keine in Trümmer liegende Jugendarbeit. Das ist schon mal gut. Aber die Jugendarbeit der EFG Wiedenest, die bezieht sich nicht nur auf die Jugendlichen, die schon da sind. Sie bezieht sich auch auf die Jugendlichen, die noch nicht da sind. Die zum Freundeskreis unserer Teenager und Jugendlichen gehören. Oder die in dieser Stadt wohnen, die Jesus noch nicht kennen. Und die gute Nachricht muss noch von vielen Jugendlichen gehört werden. Es ist eine Schande, dass so viele Menschen nichts von Gott wissen. Und deswegen wünsche ich mir, dass du persönlich immer wieder von dieser Situation betroffen bist, getroffen wirst und uns auch vielleicht immer wieder damit ansteckst. Und ich weiß, dass dir Gebet und Stille wichtig sind. Und geh in die Stille, geh ins Gebet, tagelang. Und das ist immer eine echte Herausforderung. In der alltäglichen Gemeindearbeit, da kommt Ruhe und Gebet oft und schnell zu kurz. Ich wünsche mir, dass du betroffen bist von der Not der jungen Generation in Deutschland und dass du diese Betroffenheit auch rauslässt. Sie darf uns nicht kalt lassen, dich auch nicht, stecke andere an. Der Schauspieler Kevin Costner, der spielte einen Film mit, das heißt, jede Sekunde zählt. The Guardian ist, ich glaube, aus den 90er Jahren. Und er spielt in diesem Film einen sehr erfolgreichen Rettungsschwimmer, der in Rente geht. Und er kriegt noch so kurz vor seiner Rente einen Auszubildenden. Und er ist so der Held, der erfahrene Rettungsschwimmer, und der Auszubildende lernt an. Und ich lese mal vor, was ich in einem Buch gelesen habe. Am Ende fragt der aufstrebende Auszubildende den seinen Dienst quittierenden legendären Kollegen: Wie viele. Er möchte wissen, wie viele Menschen der Rekordhalter gerettet hat. Der junge und ehrgeizige Schwimmer geht davon aus, dass er von 2000 oder 3000 Rettungen hören wird. Stattdessen antwortet Kostners Figur, wie viele? Bei mir waren es 22. Der junge Mann ist schockiert. 22? Sagt er mit großer Enttäuschung. Ich habe gedacht, dass sie viel mehr gerettet haben. Der Veteran schaut über die Schulter und antwortet, 22, das ist die Anzahl der Leute, die ich verloren habe. Das ist das Einzige, was ich jemals gezählt habe. Puh. Als ich das gelesen habe, war ich auch emotional betroffen. Und ich will, und man kann auch ganz leicht Druck aufbauen. Und so, darum geht es mir aber gar nicht. Wir können ja nicht ständig Flyer verteilen und Plakate und jeden missionieren. Da muss man auf Weise vorgehen. Aber die Betroffenheit, dass so viele Leute verloren gehen, die wünsche ich uns und dir. Und das ist herausfordernd. Die geistliche Not ist groß in unserem Land. Der Zustand ist katastrophal. Und wir dürfen ihr gegenüber nicht lau werden. Wir dürfen uns aber an Gott wenden. Nehemia macht das. Er stellt sich sogar unter die Schuld seines Volkes. Er bittet Gott um Vergebung für das, was sein Volk 150 Jahre zuvor gemacht hat. Dabei konnte er gar nichts dafür. Er tritt, wie sagte man früher, in den Riss. Er stellt sich drunter. Er übernimmt die Verantwortung, die er gar nicht hatte. Er betet, nur mal einen Auszug aus den nächsten Versen. Tag und Nacht flehe ich zu dir. Er redet Gott direkt an. Für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan. Auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Dabei kann er eigentlich gar nichts dafür. Und diese Haltung, die Nehemia hat und dieses Gebet, was in den nächsten Versen berichtet wird, erinnert an die Haltung von Jesus. Jesus in Markus 6, 34 steigt aus dem Boot und sieht ganz viele Menschen. Und da steht, als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen, da ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sprach er lange zu ihnen. Jesus hat den geistlichen Blick. Wir Menschen gucken oft oberflächlich drauf, ich auch. Aber Jesus hat den geistlichen Blick für die Situation. Und wisst ihr, was dann passiert? Nachdem das passiert ist, da sind die Menschen alle hungrig und haben tierisch Hunger und sagt dann seinen Jüngern, direkt nachdem das passiert ist, hör mal, jetzt gebt ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, wir haben doch nur 5 Brote und 2 Fische. Ja, sind die aber 5000. Und dann sagt Jesus, okay, pass auf, vertraut mir. Oder das ist das, was abläuft, das passiert. Und alle werden satt. Und auch wenn wir denken, boah, was können wir schon machen in Deutschland? Was können wir schon machen als kleine Gemeinde in Deutschland? Mit der Not unseres Volkes, mit der spirituellen Not. Wir müssen Gott das geben, was wir haben. Und das musst du auch mit deiner Persönlichkeit, mit deinen 5 Broten und 2 Fischen. Mein zweiter Punkt lautet, sei mutig und provoziere Gelegenheiten. Betroffenheit ist das eine. Aber jetzt muss man auch weitergehen. Jetzt braucht man Mut. Nehemia macht das, er betet weiter und sagt, ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Nehemia ist so mutig, dass er sagt, ich habe eine ganz hohe Position und diesen Vorteil, den spiele ich jetzt aus. Er hätte ja auch sagen können, was kann ich schon machen hier in der Gefangenschaft. Aber er sagt, ich nutze das, was ich habe. Meine 5 Brote und 2 Fische, die spiele ich aus. Ich bin doch der Mundschenk des Königs. Und so ist das. Wer eine Aufgabe im Reich Gottes übernimmt, der braucht Mut. Wer sich von Jesus senden lässt, der braucht Mut. Wer eine Jugendarbeit übernimmt oder eine Teenagerarbeit, das hat man ja gesehen, der braucht Mut. Er muss bereit sein, mutige Gebete zu sprechen. Und das ist hier ein mutiges Gebet. Lass mich Erfolg haben beim König. Und ich habe auch gedacht, das wäre wichtig für dich. Auch du musst mutige Gebete sprechen für unsere Jugendarbeit. Du musst neue Wege in der Jugendarbeit gehen. Die Gemeindeleitung hat dich ausdrücklich zur Berufung vorgeschlagen, weil wir sagen, wir brauchen eine Weiterentwicklung der Jugendarbeit in den nächsten Jahren. Und das wird Veränderungen bedeuten. Da muss man mutig sein. Man muss auch mal alte Zöpfe abschneiden. Und manchmal muss man regelrecht Gelegenheiten für Veränderung provozieren. Nehemia ist so ein Typ. Das lesen wir in den nächsten Versen. Ich habe die wichtigsten mal fett gedrückt. Es war an einem Tag im Monat Nisan im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Der Wein war bereitgestellt, das ist ja schon mal gut. Und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihn dem König. Ich war bei ihm sehr gut angeschrieben. Der König sagte zu mir, ey, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht. Irgendwas macht dir das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Dafür hat er dafür gebetet. Ja? Aber jetzt fährt ihm der Schreck in die Glieder. Ich als Mundschenk, nicht gut drauf, aber da hat man ja gut drauf zu sein. Was jetzt? Kopf kürzer, Kündigung, Entlassung, Ermahnung? Und jetzt provoziert er, er nutzt die Gelegenheit. Der König möge ewig leben. Schon mal eine gute Aussage vor so einem König. Ja? Kann ich denn fröhlich aussehen? Ja? Gegenfrage. Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Darauf fragte mich der König, und was ist deine Bitte? Wow, ja, es ist angerichtet. Ich schickte ein Stoßgebet, bevor er die Bitte ausformuliert, zum Gott des Himmels. Was für eine Situation. Diener des Königs. Ich habe mir gedacht, auch eine gute Frage an uns. Wo provozieren wir gute Gelegenheiten für die Sache Gottes? Wo gehen wir ein Risiko für Gott ein? Wann sind wir das letzte Mal überhaupt ein Risiko für Gottes Reich eingegangen? Aus dem persönlichen Umfeld machen wir das ja oft. Aber wann sind wir mal ein Risiko für Gottes Reich eingegangen? Oft denken wir ja, ach, das können wir jetzt nicht machen, das geht nicht, dafür ist kein Geld da, da sind die Leute gegen. Manchmal muss man das alles beiseite packen und mal ein Risiko eingehen. Mal aus dem Boot steigen. Vor 2 Wochen war so ein Holländer da. Ja, habt ihr noch im Ohr? Aus dem Boot steigen. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, ladet euch die runter. Die war echt gut und lustig. Wegen dem Holländisch, dem deutschen Holländisch. Und ich wünsche mir, Mike, dass du dir solche Gelegenheiten suchst. Dass du Gelegenheiten suchst und provozierst, auch erkennst und nutzt. Und dafür braucht man Mut. Aber es geht natürlich nicht nur um pure Weiterentwicklung. Es geht nie um pure Weiterentwicklung bei Gemeindearbeit. Es geht immer darum, die Not, die Betroffenheit, die ich erkannt habe, zu wenden oder weiterzuentwickeln. Und jetzt ist nur noch die Frage, wohin denn? Wohin denn? Wer ein Risiko für das Reich Gottes eingeht, der muss Betroffenheit haben, der muss Mut haben, auch mutige Gebete sprechen, aber nur Betroffenheit nützt nichts. Man braucht auch ein positives Bild für die Zukunft, eine Sicht, eine Perspektive, einen Wunsch für eine bessere Zukunft, ein Zukunftsbild. Und Gott hat dieses Zukunftsbild für die Welt. Gott sagt, ich komme wieder. Ich schicke meinen Sohn Jesus. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott sagt, mein Reich kommt und der Friede mit. Jesus wird den Frieden aufrichten. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Kinder sind. Das ist ein positives Zukunftsbild. Und Nehemia hat auch dieses positive Zukunftsbild. Sonst könnte er jetzt gar nicht die Frage beantworten, was ist deine Bitte? Er will die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Er will seinem Volk eine neue Stabilität und Identität verleihen. Er will Gottes Namen groß machen. Und damit bin ich beim 3. Punkt. Gewinne ein Zukunftsbild und bete dafür. Wir lesen weiter. Nehemia sagt zum König, mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Das ist sein Bild. Er will wieder eine funktionierende, lebendige Stadt mit Tempeldienst, wo Gott geehrt wird. Seine Vision. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange würde denn deine Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein? Ich nannte ihm eine Zeit und er war einverstanden. Dann sagte ich noch zu ihm, mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir, und jetzt kommen lauter Forderungen, amtliche Schreiben mitgeben an den Statthalter der Westprovinz, damit die mich nach Judäa durchreisen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben um Bauholz für die Tore der Verteidigungsanlagen. Zack, 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 Liste. Ja, und dann, der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei. Er hat ein positives Bild von der Zukunft. Er weiß sogar schon, was er braucht. Ja? Er weiß sogar schon, welches Schreiben er braucht, weil er nach vorne denkt, visionär. Und jedes Zukunftsbild, jede Vision ist gleichzeitig ein Gebet. Eine Vision ist immer ein Gebet, weil sie menschlich nicht erreichbar ist. Gott muss das Zukunftsbild verwirklichen und das erlebt Nehemia. Gott belohnt Glauben, Gott segnet das Risiko. Auch wieder vor 2 Wochen in der Predigt, ja? Gott segnet das Risiko, wenn man aus dem Boot aussteigt. Und das darfst auch du, Mike. Du darfst ein Risiko eingehen. Gott segnet das. Du brauchst ein positives Zukunftsbild für unsere Jugendarbeit. Ich habe diese Woche 2 Besuche bei Gemeindemeetingen gemacht und beide kamen in den 70er Jahren in unsere Gemeinde. Und sie berichteten mir, dass sich die Gemeinde damals im alten Saalbau auf dem Gelände der Bibelschule hinter dem Vorhang traf, der da durch war. Ich weiß nicht, ob es noch riecht, ja, ob ihr noch diesen roten Vorhang und diesen komischen braunen Boden habt. Hinter diesem Vorhang passten ungefähr 150 bis 170 Leute und davon waren die meisten Bibelschüler. Oder nicht die meisten, aber die Hälfte. Also in den 70er Jahren, haben beide gesagt, hatte unsere Gemeinde 150 Mitglieder. Dann ist die Gemeinde gewachsen. Und dann hat die Gemeinde sich friedlich geteilt. Auf dem Hackenberg ist eine große Gemeinde entstanden mit über 200 Mitgliedern mittlerweile. In Lindner wurde eine Gemeindearbeit angefangen. Und unsere Gemeinde ist dann vor 17 Jahren hier in die Bahnhofstraße gezogen. Das Gebäude wurde auf 250 Personen ausgerichtet. Jetzt haben wir über 370 Mitglieder. Wir haben die EFG Olpe neu gegründet. Und das alles wird in unserer Vision, in unserem Wunsch ausgedrückt. Wachsen nach innen und außen zur Ehre Gottes. Und ich habe mir gedacht, ja, diese Vision ist ja tatsächlich Wirklichkeit geworden. Ja, die ist ja auch nicht am grünen Tisch entwickelt worden. Die hat Gott bestätigt in den letzten 30 Jahren. Und gleichzeitig ist sie noch nicht zu Ende, denn sie kann gar nicht zu Ende sein, solange Deutschland geistlich in Trümmern liegt. Da kann die Vision gar nicht zu Ende sein. Und selbst wenn Deutschland gesund wäre, dann ist da ja noch der Rest der Welt. Ich habe ein Gebet entdeckt, was ich seit einiger Zeit immer wieder bete, aus Jesaja. Jesaja bittet Gott, vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Also das, was du dir in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Und der bittet hier nicht für sich, der bittet fürs Reich Gottes, für das Volk Israel. Lass das noch übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Denn noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Das darf man auch für seine Familie beten. Das darf man auch für seine Arbeitsstelle beten. Aber man darf es auch für das Reich Gottes beten. Und ich habe gedacht, Mike, ich wünsche mir, dass du dieses Gebet betest. Ist ja Bibelstelle. Jesaja 64, 2 bis 3. Und ich habe gedacht, das wäre doch cool, wenn wir als ganze Gemeinde dieses Gebet beten würden. Dass Gott unsere erkühnsten Erwartungen übertreffen würde. Das, was wir uns in unseren verrücktesten Träumen vorstellen, dass er da noch einen draufsattelt. Und ich versuche das zu meinem Gebet zu machen und bete das ab und zu. Einfach diese Bibelstelle nach. Und wir dürfen das auch für unsere Familien beten und für unsere Arbeit. Ich komme zum Schluss. Nehemia ist betroffen. Er ist getroffen. Er hat Mut und spricht mutige Gebete. Und er hat ein Zukunftsbild vor Augen. Ein positives Zukunftsbild. Und jetzt wäre super interessant, in die weitere Geschichte einzutauchen. Der hat nämlich noch eine Strategie. Der hat einen Weg gefunden, wie er die Vision verwirklichen kann. Natürlich alles mit Gottes Hilfe. Er hat mit Widerständen gekämpft. Er hat eine riesige Einweihungsfete gemacht mit dem ganzen Volk von der Mauer. Und. Und ich freue mich deshalb, dass wir nächstes Jahr eine Predigtserie zu dem ganzen Buch haben. Ja, ich habe da schon mal vorweggegriffen. Das ist schön. Aber eine Sache möchte ich noch an dieser Stelle betrachten. Einen ganz wichtigen Aspekt für den vollzeitlichen oder hauptamtlichen Dienst. Was war eigentlich mit der Frau von Nehemia und mit seiner Familie? Ich weiß es nicht. Ja, die Bibel berichtet uns nichts davon. Wir lesen, er hat einen Bruder, aber wahrscheinlich war er Single. Aber du, Mike, du hast eine Frau. Und bald hast du sogar Familie. Das fängt ja zunächst mal mit einem Kind an. Und ihr kriegt ja keine Zwillinge, ne? Nicht? Nee. Und deswegen habe ich gedacht, zum Schluss noch ein paar Worte zum Thema Familie. Familie ist auch Reich Gottes. Ja, wir müssen zuerst auch Gottes Reich in unseren Familien bauen. Das ist ganz wichtig. Und das wurde oft ausgeblendet, dass die Familie zum Reich Gottes gehört. Wir kennen den Bibeltext, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der gilt auch. Ja? Aber wenn wir das Reich Gottes gesamt nehmen, dann gehört die Familie genauso dazu wie die Gemeindearbeit oder auch die normale Arbeit. Deswegen darf man Familie nicht vernachlässigen. Deswegen pflege deine Ehe. Du bist ein Bund eingegangen, dieser Bund ist Gott heilig. Und du bist ein leidenschaftlicher Mensch, das kann ich nach einem Monat schon sagen. Du arbeitest gerne und du arbeitest viel. Und Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Und wer seine Arbeit liebt, der kann sich viele schöne Stunden machen. Das ist alles richtig, aber es gibt ein zu viel des Guten. Und deswegen achte immer darauf im Gespräch mit Heather, dass du ausgeglichen und balanciert lebst, dass du für deine Frau und deine Kinder da bist, dass du nicht nur die Jugendarbeit leitest, sondern auch deine Familie, dass du ihre Bedürfnisse wahrnimmst, dass du sie auch at the table führst als Familie, dass du mit ihnen isst und Zeit verbringst und schenk deiner Frau ab und zu ein paar Blumen. Die hat sie jetzt schon verdient. Heather, das heißt ja übersetzt, habe ich gesehen, Heide, Heidekraut oder auch Erika. Aber ja, wusste ich gar nicht. Und Heidekraut sieht ja total gut aus, so wie Heather eben. Und deswegen habe ich gedacht, ein angemessenes Geschenk für dich, Manuel, wäre... Heather, vielen Dank, dass du mit einsteigst und die Arbeit deines Mannes unterstützt. Und meine Frau sagt, das würde dir wahrscheinlich gefallen und du könntest es gut vor eure Tür stellen. Aber ist natürlich jetzt schon kalt, muss man gucken. Ja? Bitte schön. Und danke, dass du mit einsteigst hier ehrenamtlich. Ja. Und Mike, dir habe ich auch ein Geschenk mitgebracht. Du wirst heute von deiner Gemeinde berufen. Du stärkst sozusagen unseren Ortskörper von Jesus hier im Dörspetal mit deiner beruflichen Zeit. Und ich hatte ja schon gesagt, ich wünsche mir, dass du dir Nehemia als Vorbild nimmst. Weil es ja kein Poster gibt, habe ich gedacht, schenke ich dir eine Kelle. Die war auch gar nicht so billig. Einmal kann man die super so auf den Schrank stellen und da drauf steht Nehemia, dein Poster. Und hier auf der Rückseite stehen nochmal die drei Punkte. Sei betroffen und zeige es, ich habe sie nochmal hier für alle, weil die Predigt gilt ja auch für uns alle. Nicht vergessen. Sei betroffen und zeige es, sei mutig und provoziere Gelegenheiten, gewinne ein Zukunftsbild und bete dafür und achte auf deine Familie. Geschwister, diese Predigt, wie gesagt, war für Mike, aber Nehemia ist ein Vorbild für uns alle und leider konnte ich nicht 350 Kellen besorgen. Ja, in der angespannten Finanzlage der Gemeinde wäre das nicht gut gekommen. Und deswegen habe ich gedacht, ich schenke Mike die Kelle und wenn ihr euch das Poster aufhängt von Nehemia oder Nehemia liest, dann haben wir heute Morgen eine ganze Menge gelernt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.